Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von 2 Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so, denn Nick Klemann ist heute zu Gast bei mir, auch wieder extra in den Schafberg gekommen. Trotz Stress gerade, hast du mir erzählt, gerade bei dir steht einiges an, gell? Also herzlich willkommen, ich freue mich total. Stell dich mal vor, wer bist du?
Ja, hallo Marianne, danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf in den heiligen Hallen deines Zuhauses. In diesem wirklich höchst professionell, ihr solltet das sehen. Also schade, dass das nur ein Audio-Podcast ist, in diesem höchst professionell eingerichteten Tonstudio, das wir hier haben, Home Setup. Freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin der Nick. Ja, alles Weitere werden wir hoffentlich im Laufe der Folge herausfinden, wenn du...
Hoffentlich. Man weiß es ja nicht.
Genau, wo auch immer wir gemeinsam die Reise starten und wo wir sie hinreisen lassen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir und viel mehr möchte ich aktuell dazu gar nicht sagen. Ich will weg von diesem German Approach mit, ich bin so und so viel Jahre alt und wohne da und habe das und das schon gemacht, so Lebenslaufreferat. Wenn ihr interessiert seid daran, dann schaut doch einfach gerne auf meine Webseite oder schreibt mir auf Instagram und ich verrate euch ein paar Jahreszahlen, wenn es jemanden interessiert. So für die Tiermodell Tobi Beck, für die Eulen unter euch, gern auch ein paar Jahreszahlen rausgehauen. 1988 bin ich geboren, rechnet ihr das Alter selber aus.
Stimmt, du bist Drache dann wie ich,
yep. Gell? Jahr des Drachen, genau. Da gab es so eine StudiVZ-Gruppe damals, das Jahr des Drachen, die Elite, haben sie es genannt oder wie auch immer.
Ja, chinesisches, ich habe jetzt nämlich gesehen, jetzt ist nämlich auch wieder, oder war das Jahr des Drachen?
Das ist eine, da erwischt mich jetzt am falschen Bein.
Ja, natürlich, weil das ist alle 12 Jahre, super, jetzt habe ich gerade mein Alter verraten. Und das ist nämlich jetzt auch wieder und deswegen sind in China ganz viele Babys erwartet.
Oh cool, das ist doch
gut. Weil das Jahr des Drachen so super ist. Aber dann haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Wir sind beides Projektoren im Human Design.
Oh yes.
Und Drachen.
Und Drachen. Und wir haben Lebenswege, die ganz viel gemacht haben, außer eine gerade Linie zu zeichnen.
Ja, stimmt. Weil du bist ja auch komplett in andere Richtungen gegangen.
Ja.
Also wirklich so kehren.
Ja.
Ja, und was mich ja persönlich interessiert auch sehr, du warst auch eine Zeit Tänzer, gell?
Eine Zeit Tänzer ist noch das Understatement des Tages. Ich habe,
du warst Profi-Tänzer.
Ich habe gefühlt sehr, sehr lange, sehr intensiv tanzen dürfen und Tanzsport praktiziert. Mhm. Mit bis zu 6-mal die Woche Training, 2 bis 3 Wochenenden im Monat irgendwo unterwegs in Europa auf Trainingslagern, auf Wettkämpfen, also Turnieren, zu Spitzenzeiten. Ich habe Formation getanzt und Paartanz, also aus dem Paartanzbereich Standard und Latein mit Schwerpunkt lateinamerikanische Tänze, weil mich da die Rhythmik und diese Vielfalt und diese Energie einfach immer sehr, sehr begeistert hat. Und habe davor aber ganz was anderes gemacht. Ich habe Breakdance, hieß das zu meiner Zeit noch, also Breaking gemacht, das ja jetzt olympisch ist, also in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris auch ausgetragen wird als Disziplin. Ich habe Hip-Hop getanzt mit einer reinen Mädchentruppe als einziger Bursch. Das war in den Teenagerjahren auch jetzt nicht so sonderlich populär, dass man da als männlicher Jugendlicher irgendwie tanzt und davor sogar irgendwie über Ballett. Das waren meine ersten Gehversuche, weil meine kleine Schwester damals nicht alleine dort bleiben wollte. Und deswegen hat dann unsere liebe Mutter gesagt, komm, geh doch da auch mit hin, großer Bruder, 1,5 Jahre älter. Und dann war ich da alleine und wie die dann mir ein Tütü anziehen wollten, hat meine Ballettreise geendet. Weil da habe ich gesagt, Leute, nicht mit mir, Tütü, das ist ein Schritt zu weit.
Aber das macht ja auch gar keinen Sinn. Wer kommt da bitte auf die Idee,
mit so einem Tütü anzuziehen? Ich glaube, es war ein Gag. Oder einfach zwecks der Einheitlichkeit für irgendeine Ballettaufführung. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich war, glaube ich, gefühlt 4 oder 5 Jahre alt. Also das ist echt schon, ein paar Monde her.
Ja.
Genau, und habe dann bis Covid wirklich intensivst auch Amateur-Tanzsport betrieben. Amateur deswegen, weil ich kein Geld damit verdient habe, sondern all das Geld, was ich woanders verdient habe, da hinein investiert habe.
Also das heißt, du hast was anderes gearbeitet und in deiner Privatzeit hast du wirklich da wirklich eigentlich professionell diesen Tanzsport gemacht.
Wir hatten 2 Trainings pro Tag im Schnitt. Mhm. Also ich habe in der Früh ein Workout oder Stretching oder eine Mentaleinheit oder die Dinge, die halt zusätzlich noch passieren dürfen, habe ich oft in der Früh gemacht vor dem Bürojob. Dann bin ich in meine Vollzeit Agenden eingetaucht und dann aus denen wieder aufgetaucht, direkt ins Training. Und dann waren 2, 3, 4 Stunden Training und dann am Abend nach Hause noch schnell vielleicht was kochen, ein wenig das Gefühl haben, Privatleben zu genießen und dann ging es eigentlich weiter. Also mein Privatleben hat auf der Tanzfläche stattgefunden. Mhm. Viele Jahre.
Ja. Krass, krass. Aber wie kamst du da rein und wieso ist das so intensiv geworden? Hattest du einfach so einen Spaß dran?
Ja, super Frage. Danke dafür, Marianne. Ich weiß nicht, hattest du in deiner Vergangenheit schon mal ein Hobby oder eine Sache, die, mit der du jetzt nicht per se Geld verdient hast oder die dein Beruf gewesen ist, aber die dir so viel Spaß gemacht hast, dass du so wirklich reingekippt bist von also so über so Wochen und Monate? Hat sich das
bei
dir? Oh
ja, immer wieder. Also okay. A war es die Fotografie, die ich dann aber später auch wirklich zu meinem Beruf gemacht habe, als meine Kinder klein waren. Das war wirklich so, mich hast du kaum ohne meine Kamera gesehen. Aber danach, das war dann eigentlich schade, weil dann habe ich die Jahre als Fotografin gearbeitet und jetzt fotografiere ich gar nicht mehr. Jetzt haben wir uns gerade unterhalten, ich vergesse die ganze Zeit Reels zu machen und Fotos für Social Media, weil ich gar nicht mehr fotografiere. Das ist wirklich ins andere Extrem gekippt. Jetzt dieser Podcast, den mache ich auch aus reiner Freude und ich finde das so hervorragend, dass du jetzt auch herkommst, weil ich da in ganz andere Verbindungen mit Menschen dadurch gehe.
Stimmt, wir haben uns ja digital kennengelernt in meinem Format. Also wer lustig ist, gerne auch mal auschecken. Akkurde Mischung, dein Lebenspodcast, könnt vorbeischneiden. Und vor allem die Marianne mal in sehen und hören.
Genau, in meinem Format. Genau, auch in der anderen Rolle. Ne?
Definitiv. Nicht und auch Gastgeber. Als Gast und nicht als Gastgeberin. Also wer da Lust hat, vielleicht verlinken wir Folge von uns beiden aus dem anderen Format direkt drunter. Und wer dann Lust hat, kann auch das mal so erleben. Auch eine weitere Gemeinsamkeit, abseits von Projektorinnen-Dasein und so, dass wir beide einen Podcast haben, den wir aus Spaß und der Freude machen und nicht, um damit irgendwie Kohle zu verdienen.
Ja, das stimmt. Ja. Was bist du denn für ein Sternzeichen? Vielleicht haben wir da noch
Steinbock?
Was. Nee, da bin ich
Ende
Krebs.
Dezember. mein Vater und meine Schwester sind Krebs. Also wir haben 2 Krebse, 2 Steinböcke in der Familie, in der engsten. Ja. Fühle ich. Also deswegen vielleicht passt das auch vom Vibe ganz gut. Ich kenne mich mit Sternzeichen-Konstellationen zu wenig aus.
Aber du hast jetzt gesagt, hast mich ja jetzt dann Gegenfrage, ne? Ob ich mal auch
smart, ne?
Aber ich komme wieder zurück, ich habe es nicht vergessen.
Ich habe klassischerweise in Wien, ich sag's mal, in gewissen, ich will jetzt nicht sagen gesellschaftlichen Sphären, aber so mit meiner Art und Weise, wie ich erzogen und aufgewachsen bin, war irgendwann klar, gut, wir gehen mit 16, 17 in die Tanzschule. So Gesellschaftstänze aufgrund der Balltradition, die ja in Wien nicht nur Wiener Opernball, sondern alle möglichen anderen Bälle, dir brauche ich nicht sagen, du lebst lang genug hier, aber vielleicht für alle anderen, die es da draußen zuhören und vielleicht noch nicht so wussten, es gibt ja ganz viele Tanzbälle zwischen klassischerweise Silvester mit dem Silvesterball in der Hofburg und endend mit dem Elmayer-Kränzchen auch wieder in der Wiener Hofburg am Faschingsdienstag um Mitternacht. Und da ist die Kernsaison von den Wiener Bällen, alle großen Bälle. Und bin über diese Tanzschule hineingekippt in, Bälle eröffnen, macht total Spaß. Erstens mal ist billiger, weil man braucht nicht die teuren Karten zahlen, sondern kann irgendwie teilweise kostenlos, teilweise stark vergünstigt irgendwie auf diesem Ball dann auch sein. Lernt Leute kennen, denen Tanzen auch Spaß macht. Und bin dann zu einer Showformation gekommen. Das war so eine Showtruppe, die gesagt hat, lateinamerikanische Tänze, da wollen wir mehr wissen. Und haben uns halt einmal die Woche getroffen, zusätzlich zu dem Tanzkurs und bei der Tanzschule Elmayer damals noch. Und über dieses Formations-Show-Tanzen, wo es halt Mitternachtseinlagen auf Schulbällen oder auf größeren Veranstaltungen gewesen sind, kam dann irgendwann ein, hey, da gibt's auch Turniere und da kann man sich mit anderen Formationsteams messen. Da braucht's gewisse Kriterien, die wir erfüllen dürfen in der Choreografie und auch als Mannschaft und sind dann da irgendwie enger zusammengerutscht und haben 2008 das erste Turnier bestritten, noch als Tanzschulformation. Und das war wieder erwarten oder so, als hätte sich's keiner erträumen lassen, durchaus sehr erfolgreich. Also wir haben in unserer Liga, wo wir da mitgetanzt haben, sind ins Finale gekommen und haben den 4. Platz gemacht.
Cool.
Und auf Basis das hat dann ein Stein ins Rollen gebracht, dass wir einen Verein gegründet haben im Herbst desselben Jahres. Ich bin dann zum Studieren ans andere Ende von Österreich gezogen, nach Kufstein und habe das gar nicht lange dort ausgehalten und mir ist Tanzen einfach abgegangen. Da konnte man nicht wirklich tanzen dort. Da gibt's Fußball und Eishockey und alles, was halt Kufstein und Tirol so zu bieten hat. Aber Tanzen war halt nicht so sonderlich populär in der Ecke. Und habe mich dann entschieden, nach Wien zu pendeln, jedes Wochenende fürs Training. Mhm. Wir waren dann schon ein Wettkampfteam, haben 2009 alles Mögliche aufgeräumt, da in der österreichischen Liga, sind dann aufgestiegen in die höchste Klasse, sind dann Vizemeister geworden und wurden 2010 für Weltmeisterschaften nominiert in Österreich.
Wahnsinn, wie cool.
Da war ich dann zwar auch nicht dabei, weil ich auf Auslandssemester in Südafrika sein durfte zu der Zeit und einfach eine Entscheidung für mich treffen musste, aber all diese Entscheidungen, die ich auf dem Weg getroffen habe, der definitiv auch da nicht viel, aber nicht geradlinig gewesen ist, haben dazu geführt, dass ich tiefer und tiefer in diese Bubble von Tanzsport in Österreich, Deutschland, Mitteleuropa reingerutscht bin. Mhm. Und irgendwann dann gesagt habe, gut, Formation jetzt genug kennengelernt, parallel dazu schon ein paar Tanz begonnen, also wo ja die Verantwortung steigt, weil bei einer Formation habe ich ein 16. Leistungsbeitrag und in einem Tanzpaar 50%, also die Hälfte.
Nein, mehr, oder? Weil mein Mann fängt, wir machen jetzt ja auch einen Tanzkurs, wir sind jetzt in Gold. Und er hat gesagt, entweder wir machen weiter und machen öfter, nicht nur einmal die Woche, oder wir hören auf.
Ja.
Weil er findet, für ihn als Mann wird der Druck ja jetzt immer größer. Weil zum Beispiel, wir haben jetzt gelernt, ne, in Gold, da hast du ja dann den... War das Tango, wo ich mich dann die ganze Zeit so vor ihm drehe.
Ja.
Und dann kam der Tanzlehrer und hat gesagt, naja, die Frau macht das ja schon ganz gut, die Schritte, aber es ist eine automatische Show, die sie da abspult.
Oh, wow. Liebe Grüße an den Tanzlehrer an der Stelle, wenn du das hörst. Geiles Statement. Okay.
Triggeralarm. Der Mann muss Zeichen geben, weil die Frau wusste, was sie jetzt gerade gelernt hat, das soll sie jetzt halt machen und hat dann das halt so gemacht. Ne? Und dann, ja, und dann hat er halt meinem Mann gezeigt, wie er mit den Schultern mich halt in diese Drehungen reinbringen soll. Und jetzt muss er ja nicht nur mehr überlegen, ne, welche Schritte mache ich, sondern auch ganz genau, wie führe ich dich. Ich meine, das haben wir natürlich auch von Anfang gelernt, aber das ist viel.
Und da kommen wir, gut, dass wir, also wieder, ich rolle hier den Teppich aus, das ist wirklich schön, wie sich das ergibt, gerade der Gesprächsflow, als hätten wir es uns vorher überlegt, wo wir genau hinwollen mit der Reise. Und wir haben ein paar Punkte abgesteckt, aber der stand so nicht drauf. Der Unterschied zwischen Gesellschaftstanz und Tanzsport, im Tanzsport ist ja alles choreografiert. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja total abgekartet und geskriptet, aber es ermöglicht beiden PartnerInnen zu gleichen Teilen, also zu 50% mit hineinzugehen, weil ja beide schon wissen, was kommt. Und dadurch kriege ich ganz andere Verbindungen im Tanzpaar zusammen. Mhm. Also jetzt, okay, im Walzer, im Foxtrot, im wie auch immer, ist geschlossene Tanzhaltung, ist eine andere Art von Verbindung in jetzt höheren technischen Sphären. Aber im lateinamerikanischen Tanzen kriege ich andere Dynamiken, weil ich ja das Körpergewicht des anderen nutzen kann, um Geschwindigkeiten zu erzeugen, die ich alleine gar nicht,
so weit
gar nicht könnte. Und im Gesellschaftstanz, dadurch, dass ja Figurenrepertoire erweitert und aufgebaut wird, entscheidet der Führende, ich will jetzt gar nicht auf Mann-Frau das so runterbrechen, weil heutzutage sind ja jegliche Konstellationen möglich und denkbar. Der Führende entscheidet, was kommt jetzt als nächstes für eine Figur, was ist auch möglich, da wo ich gerade mich befinde in dem Tanz XY. Mhm. Und der Folgende darf ganz sensibel und feinspürig und achtsam sein und darauf schnellstmöglich reagieren können, ohne dass jetzt jemand, der eine zum anderen sagt, jetzt tanzen wir, keine Ahnung, die Drehung. Also die Kommunikation findet nonverbal statt, aber dadurch, dass es spontaner und situativer ist, kommt es gar nicht zu diesen Dynamiken und es geht eher darum, auf dieses eben Führen, Folgen, Fragen, Antworten, ja.
Und das finde ich unfassbar spannend für mich, weil ich da wirklich auch lernen darf, Kopf abstellen.
Oh ja.
Und ins Fühlen gehen. Was gibt er mir da für kleine Signale, ne? Oder da bei der Alemana, ne? So wo hat er seine Hand jetzt, ne? Was will er jetzt gerade von mir? So dieses Achten, Kopf abstellen, ich, ne? Und dann das Fühlen finde ich wahnsinnig spannend. Eine tolle Übung für mich.
Und auch für deinen Partner in dem Fall, weil das ist, also ich habe das Gefühl, das ist ganz viel Lebensschule, kostenlos, aber nicht umsonst, mit dazu,
ja,
weil es ja auch darum geht, okay, wie kommuniziere ich mit dem anderen, aber eben auf einer nonverbalen Ebene, wann sende ich Signale, damit sie auch rechtzeitig wahrgenommen oder angenommen werden, um dann dem anderen die Möglichkeit zu bieten, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist wie, wenn ich dir jetzt, Marianne, beim Rausgehen die Tür aufhalten wollen würde und ich mache die Tür einen Ticken zu spät auf und du gehst schon durch, dann werden die Tür und du sich begegnen. Auf eine vielleicht schmerzhafte Art und Weise. Wenn ich das zu rechtzeitig aufmache, ist gut. Wenn ich sie zu früh aufmache und jetzt die ganze Zeit die Tür offen wäre, würde es vielleicht reinziehen und dann wäre ich kalt. Mhm. Und so dieses Timing und diese Abstimmung, die von Tanzpartner, Tanzpartnerin zu Tanzpartnerin unterschiedlich ist, das finde ich das Spannende und auch Herausfordernde am Paartanzen. Im Vergleich zu jeglicher anderer Tanzform, die halt alleine oder in einer Gruppe, aber trotzdem noch jeder für sich stattfindet. Mhm.
Aber machst du das auch? Tanzt du so auch oder machst du die hauptsächlich choreografierte Sachen?
Also mittlerweile, ich arbeite mit einigen Tänzerinnen und Tänzern unterschiedlichster Tanzrichtungen im Mentaltraining, im Athletiktraining oder Trainingsstruktur, Trainingsplanungsbereich, weil ich mir damals gewünscht hätte, jemanden gehabt zu haben, der mich da unterstützt und ich jetzt anderen Tänzerinnen die Möglichkeit geben möchte, diesen Service oder diesen Luxus quasi auch wahrzunehmen und zu ermöglicht zu bekommen. Ich tanze selber, ich bemühe mich aktuell, dass ich einmal die Woche selber zum Tanzen komme, weil ich merke, dass es für mich ein fast wie Selbsttherapie ist. Also so eine Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, mich um mich zu kümmern, mein Seelenheil, auch auf andere Gedanken zu kommen und irgendwie in diese, mich der Musik und der Bewegung hinzugeben, ohne einer Bewertung von außen. Und dementsprechend aktuell, ich unterrichte ab und zu auch, wenn ich angefragt werde von Vereinen für Workshops oder für Privatstunden oder so. Es macht mir total Spaß, aber ich merke auch da, dass es viel, viel weniger darum geht, wie die Schritte jetzt genau funktionieren. Im Tanzsport auch wieder, der Fokus liegt mehr auf dem Wie, also wie tanze ich. Und in der Tanzschule, im Tanzkurs ist es eher ein, okay, was tanze ich, also welche Figuren gibt's noch? Mhm. Und nur so ein bisschen ein, okay, wie sieht die Technik dazu aus? Das ist weder das eine noch das andere gut oder schlecht, sondern einfach zwei unterschiedliche Ansätze. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich unterrichte, und ich habe erst vor ein paar Wochen in Graz mit Tänzerinnen arbeiten dürfen, also TänzerInnen immer mit dem Sternchen oder Doppelpunkt, denkst dir, du fühlst es, also da waren Mädels, Jungs und alle möglichen anderen Menschen einfach in dem Raum, dass es viel mehr darum geht, nicht Technik, also Wissen zu vermitteln, sondern einen Energieraum zu öffnen, in dem Menschen einfach nur sein dürfen, ohne verurteilt oder ausgegrenzt oder in irgendeine Ecke geschoben zu werden.
Wahnsinnig spannend. Schöner Ansatz, ja.
Ja.
Wahnsinn. Ja, weiß genau, aber das ist so, was wir jetzt lernen. Also ich habe das Gefühl, bei uns jetzt im Tanzkurs mache ich Schritte, aber ich tanze noch nicht. Weißt du? So dieses...
Schön. Wow, der war deep. Leute, spult nochmal ein paar Sekunden zurück. Der war richtig gut jetzt gerade. Mir hat jemand gesagt, Dancing happens between the steps. Tanzen findet zwischen den Schritten statt.
Ja, das glaube ich. Aber da habe ich das Gefühl, manchmal habe ich kleine Momente und ich hoffe, die kommen öfter, wo ich das jetzt bin ich gerade voll in der Musik. Ne? So,
werden
aber
Sie.
Noch nicht.
Werden Sie. Werden Sie.
Ich bin noch sehr konzentriert auf Haltung, Schritte, Füße, das alles. Ne? So, das alles, um nicht zu hören. Ne? Oh, die Frau macht gerade eine automatische Show.
Eine automatische Show, feiere ich immer noch. Das Statement, also lieber Tanzlehrer, wenn du das hörst, dann... Bitte schreib uns, was ist dir denn da? Sehr, sehr, sehr cool. Mutig.
Na, die sind lustig, die machen das super. Die machen das so richtig, also richtig gut. Da haben wir echt viel Spaß, lachen auch viel, was ich super finde. Was hast du, hast gerade auch erzählt, du warst im Auslandssemester, hast du studiert?
Ja.
Was hast du studiert?
Ich habe im Bachelor in Kufstein Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement studiert. Das ist so ein Wirtschaftsbasisstudium mit Spezialisierungen auf Sport und Kultur. Und dann zu schauen, wo sind denn Synergien und Barrieren dieser zwei Wirkungsfelder? Wo gibt es Überschneidungen? Auch mit dem Fokus auf Veranstaltungen. Und das war in dieser Dreifaltigkeit eine einzigartige Kombination in ganz Europa. Und deswegen bin ich dann nach Kufstein da in Tirol, im Oberland, wenn ich das jetzt richtig zugehört habe. An alle Tirolerinnen, die zuhören, sorry, falls ich das jetzt falsch gerade geografisch eingeordnet habe. Also es ist auf jeden Fall an der bayerischen Grenze, gleich nach Kiefersfelden. Dadurch war es nahe zu meinen bayerischen Verwandten und das hat sich irgendwie dann gut ergeben, dass der Großstadt Nick da nach Kufstein geht zum Studieren. Mit 15.000 Einwohnern, nicht ganz zu dem damaligen Zeitpunkt, war das eine überschaubare Größe an Stadt. Und habe danach mit auch Unterbrechung einen Master gemacht für Leistungssportler, Training und Sport, Wissenschaften, Sportmanagement in Wiener Neustadt. Es war ein berufsbegleitendes Studium, das eben wiederum mir das Tanzen ermöglicht hat, nämlich zeitlich. Und finanziell waren es dann 4 bis 5 Nebenjobs, die so flexibel waren, dass sie rund um die Trainings- und Wettkämpfe halt stattfinden konnten. Genau.
Ja, spannend.
Und ja, dazwischen noch ein paar Studien ausprobiert und angefangen und drauf gekommen, oh, nicht mein Weg, und dann woanders abgebogen. Aber das haben wir ja kurz schon angeteasert, dass der Weg eben eine sehr serpentinenreiche und abzweigungsintensive Geschichte gewesen ist, schon bis hierhin. Und das macht das Leben aber auch so lebenswert.
Aber wie war das denn immer, so Entscheidungen zu treffen und etwas zu beenden? Zum Beispiel den Tanzsport, den hast du dann irgendwann aufgehört. Wie war das? Warum?
Ja, das war, also danke an, wir nennen sie jetzt Corinna, also die Pandemie von damals. Die heißt jetzt einfach Corinna und nicht...
Corinna, die, oh ja? Gott,
an alle Corinnas da draußen, okay. Also ich meine, das Pandemie-Ding, das wir, mit dem wir so 2020, 2021 irgendwie zu tun hatten hier alle auf der Welt, das hat im Endeffekt mir einen Strich durch die Meisterschaftsrechnung gemacht. Wir hätten 2 Wochen danach, nach Lockdown 1, die österreichischen Staatsmeisterschaften stattfinden sollen, auf die ich mit meiner damals schon Ex-Freundin, aber noch Tanzpartnerin hintrainiert hatte. Und das war für beide eine sehr, sehr emotional herausfordernde Zeit, weil wir auch noch zusammen gewohnt hatten, um Geld zu sparen, damit wir ins Tanzen investieren können. Wir waren dann zusammen in Russland auf einem Camp Anfang des Jahres und haben ein Wochenende vor Lockdown, war glaube ich am Freitag, den 13. März, ein Wochenende davor haben wir in der Steiermark noch ein Turnier getanzt. Und das war unser Test quasi, Wettkampf, 3 Wochen vor den Staatsmeisterschaften, auf die wir alles ausgerichtet hatten, unser ganzes Leben. Und da war zuerst mal, dann kam Pandemie und dann hatte ich einfach mal gar keine Lust auf gar nichts. Also ich wollte nichts von Tanzen wissen, auch keine Online-Trainings machen oder irgend so einen Schmarrn, den die Leute proaktiv aus dem Boden stampften, weil keiner wusste ja, was da wie geschieht. Und habe dann echt so ein paar Wochen, Monate gebraucht, um mich damit anzufreunden, dass das jetzt ein Zeichen war und ich das auch anerkennen und annehmen darf. Und bin dann sehr noch intensiver als die Jahre davor eh schon, weil sobald du es aktiv betreibst, ist immer aktiv der Fokus und dann unterrichten oder anderen Menschen helfen eher so nebenbei nett, aber halt jetzt nicht ein Hauptaugenmerk. Bin dann sehr, sehr intensiv ins Unterrichten hinein und habe dann noch mehr Paare betreut. Eine Formation habe ich trainieren dürfen über ein Jahr lang und habe da einfach viele spannende Erfahrungen sammeln dürfen, bevor es dann mit dem Van losging in den Süden.
Und den hast du ja selber gemacht, oder?
Den habe ich gebraucht, gekauft. Der war schon, Gott sei Dank, schon mal ausgebaut gewesen als Renntransporter für Motorräder. Hatte dadurch eine riesen Heckgarage, die auch als Radrennfahrzeug irgendwie dann genutzt wurde von einem der Vorbesitzer. Ich habe das Ding in Oberösterreich gekauft und dann mit meinem Cousin in Bayern Unterboden versiegelt, damit der irgendwie nicht im Rost anfällig wird. Und dann mit einem Freund von einem anderen Cousin die Elektronik komplett neu gemacht und Solarpanel aufs Dach geklebt und durchgebohrt und Leitungen verlegt und überhaupt und sowieso. Damit das Ding halt dann meinen Ansprüchen und Anforderungen gerecht wurde und ich mit diesem Riesenkübel, das war ein Mercedes Sprinter, langgestellt mit Hochdach. Also ich konnte drin aufrecht stehen.
Und du bist nicht klein.
Und ich bin echt viel, aber nicht klein. Bin dann losgefahren über Bayern, nochmal kurz eine Runde Hallo sagen bei gewissen Verwandten aus der engsten Familie und dann über... Ich durfte dann noch einen Zwischenstopp machen an der Schweizer-deutschen Grenze bei einem Camper-Service, weil meine Dusche hat zwar geduscht, aber den Wohnraum geduscht und nicht aus der Duscharmatur Wasser lassen. Und das durfte dann nochmal. Ja, also die war, die hatte eine Aufgabe, ne? Nämlich Wasser aus der Brause zu lassen. Und das war überall anderswo Wasser und es stand quasi knöcheltief in dem Wohnraum das Wasser. Dann haben wir da einfach noch Troubleshooting betrieben an dem Feiertag in Deutschland, das war richtig gut. Und dann ging es los über eine Nacht in Lyon auf einem Parkplatz gestanden und dann direkt 9,75 Stunden bis Barcelona durchgefahren und habe dort eine Trainerhospitation gemacht für mein Tanzsporttrainer-Zertifikat, das ich damals als Ausbildung laufen hatte. Bei einer international sehr, sehr bekannten Trainerin. Bin eine Woche im Camper geschlafen und bei ihr unterrichtet und irgendwie hospitiert und über die Schulter geguckt und dann ging's los. Mein Abenteuer einmal rund um die Iberische Halbinsel, die Küste in Richtung Süden, also Valencia vorbei, Almeria und wie sie alle heißen, die Städte. Also da dann hinuntergefahren, bin dann sehr lange Malaga in der Gegend zwischen Malaga und Tarifa gewesen, auch ein bisschen Kitesurfen dort ausprobiert. Das ist ja the Wind Capital of Europe, sagen sie Tarifa, also die Windhauptstadt Europas. Das war durchaus eine zugige Angelegenheit im März zu dem Zeitpunkt und habe das erste Mal in meinem Leben so wirklich auf mich gestellt Dinge in Angriff genommen, weil ich war halt einfach echt viel alleine. Teilweise habe ich mich auch einsam gefühlt, aber auch das war ein Teil des Prozesses, den es gebraucht hat, damit ich jetzt hier so sitzen kann und mit dir sprechen.
Aber das, du warst ja auch die ganze Zeit dann mit Arbeiten und Tanzen und, ne, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich gar keine Privatzeit und dann plötzlich, wumm, ganz alleine.
Ja, wenn du da draußen gerade zuhörst und das Gefühl hast, oh, das klingt aber toll, das würde ich mich nie trauen, das ist viel zu krass, ja, kann sein. Ich brauchte diesen Cut. Diese einschneidende Entscheidung und das Ganze wirklich richtungsändern, 90 Grad oder 180 Grad in eine andere Richtung, damit ich in Veränderungen, in Bewegung komme. Ich glaube, das ist nicht jedermann, jeder Frau Sache. Da darf jeder sein eigenes Tempo und auch die Intensität der Veränderung beschließen oder für sich entscheiden. Ich habe gelernt, dass die meisten Menschen aus Angst vor dem Ungewissen gar nicht losgehen oder nicht weit genug gehen, und lieber in dem bleiben, was sie eh schon kennen. Aber das, was wir schon kennen, also unsere Komfortzone, ist Gewohnheit und das ist Wiederholung, wenn wir so wollen. Also immer wieder denselben Apfel auf dieselbe Art und Weise schälen oder schneiden. Schält ihn nicht, die Schale ist gut, habe ich gehört. Oder dasselbe Glas oder dasselbe Heferl aus dem Schrank nehmen und denselben Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni gehen. Das ist alles Wiederholung und Wiederholung ist wichtig. Auch als jetzt Trainings- und Sportwissenschaftler würde ich sagen, Wiederholung macht besser und macht intensiver. Gleichzeitig aus der Komfortzone heraus in die Komfortzone zu gehen, also in die Komfortwärtszone, in die Wachstumszone, da dürfen wir durch eine Angstschicht durch, um dann rauszufinden, ist gar nicht so schlimm, ist einfach nur anders und neu. Und irgendwann ist aber neu dann auch schon bekannt.
Ja, mega schön. Danke, dass du das so sagst. Ich finde das nämlich auch so wichtig, weil das Wiederholen ist eigentlich ja die Vergangenheit, ne? Und das ist so berechenbar. Und das Spannende ist ja, wenn wirklich mal was ganz Neues passiert, ne? Und ich sehe das wie du, ne? Also für manche Leute ist es so das Vorsichtige, noch die Arbeit behalten, langsam was Neues anfangen, ne? Bei mir war es ja auch so mit der Fotografie, immer so bumm. Ne? Immer alle Schritte waren eigentlich so cut, was ganz anderes. Aber das ist halt Typensache, ne? Ja.
Woran hast du gemerkt damals, in der Retrospektive auf deine Entscheidungen des Lebens rückblickend, dass es eben so diese harten Cuts oder diese einschneidenden, richtungsändernden Entscheidungen braucht und nicht das so smooth operator, so ein bisschen so langsam schleichend kommen darf? Also war das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach passiert und war dann halt da?
Naja gut, das erste Mal, das war ja so Mutter werden. Ich meine, das ist einfach, wie es ist.
Okay, wow. Alle Mamas da draußen, Liebe geht raus, größter Respekt auch an meine Mom an der Stelle nochmal. Ich glaube, ich habe es in unserem Podcast sogar schon eine Liebeserklärung an meine Mutter geschickt. Hier nochmal, Mama sein. Ich werde es nie nachempfinden können, aber ich bin zumindest Sohn von einer und deswegen, das ist definitiv eine krasse Veränderung. Ne?
Ja, und das ist halt natürlich, ne? Gut, dann kannst du es halt machen, wie du willst. Und ich bin voll in diese Mutterrolle und war auch jahrelang zu Hause, ne? Und da war es dann irgendwann, genau, das war mal der erste Cut, dann der Cut wieder was zu machen. Das war Anfang der Fotografie. Da wurde ich ausgebremst. Da wäre ich gern auch mit Volldampf da in die Fotografie reingegangen. Aber mit kleinen Kindern zu Hause war das nicht so möglich. Das war auch eine Aufgabe für mich, das zu akzeptieren, dass es halt langsam geht. Das ist dann manchmal auch so. Dann diese Fotografie zu beenden. Das war dann auch, wie eigentlich dieses Mutter werden wollen. Ne? Da ist plötzlich dann so ein Gefühl und du hinterfragst so diesen Sinn in deinem Leben. Ne? Also ich habe damals, bevor ich Mutter wurde, noch in München gelebt und bin immer zur U-Bahn gerannt mit den Menschenmassen, habe gedacht, will ich das bis zu meiner Rente so weitermachen? Ne? Und so dieses Hinterfragen, Sinn. Ne? Und dann war es okay, Mutter, bumm, aus. Genau, und mit der Fotografie war es dann auch irgendwann, dass ich gesagt habe, will ich das bis zu meiner Rente weitermachen? Oder bis zu meinem Lebensende, ne? Sogar. Ich denke eigentlich gar nicht wirklich in Rente. Und das war dann irgendwo, kam ein ganz klares Nein aus mir. Nein. Mir hat dann das 2020 geholfen, das zu beenden. Ja, weil da konnte ich natürlich auch nicht mehr arbeiten eine ganze Zeit. Und dann dachte ich, oh, das ist aber schön. Und das war, genau. Und das, ich habe es halt sehr gespürt. Und für mich war es leichter, glaube ich, harte Cuts zu machen, als es ausschleichen zu lassen. Also ich wusste zum Beispiel in der Fotografie, wenn ich jetzt ein paar Ausnahmen annehme, komme ich nicht los davon. Weil wo fängt die Ausnahme an? Wo hört die Ausnahme auf?
Ne? Oh yes.
Genau, und da habe ich halt dann wirklich den harten Cut auch gemacht. Genau. Und wie hat sich das dann bei dir weiterentwickelt? Also dann warst du in Portugal, hattest du da große Erkenntnisse?
Und also, ja.
Ja.
Ich habe ganz viel gejournalt in der Zeit. Also ich habe Gedanken niedergeschrieben. Ich habe mir dann auch versucht, ein Konzept zu bauen, weil ich ja gar keinen Tagesablauf hatte. Also weil du vorher gefragt hast, ob ich ja gearbeitet und getanzt und Ding und so. Ich habe eine Bildungskarenz gemacht. Jetzt werde ich sagen, oh ja, Bildungskarenz, ne, der Urlaub in Spanien, Portugal. Nö, ich habe eine Ausbildung gemacht, 6 Monate lang. Die hätte ich wahrscheinlich auch nebenberuflich so machen können. Mhm. Aber ich dachte mir, hallo, wir sind alle nicht päpstlicher als der Papst. Es gibt diese Möglichkeit. Mhm. Dann nutzt doch das Konzept der Bildungskarenz, wenn du das einreichen kannst. Ist eine staatlich anerkannte Trainerausbildung. Mhm. Ist jetzt kein Wochenend-Chaka-Chaka-Kurs, wo man dann mit irgendeinem Zettel abschließt, sondern ein...
Und selbst wenn,
aber das war mit ECTS und Wochenstunden mit einem Bildungsraster des Bildungsministeriums bei einer staatlichen Einrichtung eine Ausbildung, die ich halt da anerkannt bekommen habe und die Chance gekriegt habe, 6 Monate mal was anderes zu erleben. Mhm. Hab parallel dazu geringfügig gearbeitet, remote für ein Projekt, das ich leiten durfte mit einem Projektteam für diesen Sportdachverband, für den ich nach wie vor auch tätig bin. Und habe das aus dem Van gemacht. Also da war halt dann nicht 16 Termine pro Tag gefühlt. Das war davor mein Lebens, also die Baseline meines Alltags, sondern einer in der Woche. Ich hatte diesen einen Projektjourfix in der Woche mit meinem Team und sonst...
Und was die jetzt? Die Wellen sind heute schön.
Ja, die Wellen sind heute schön. Oder ui, ist es kalt. Oder Mann, der Bus hat aber, weil er so hoch ist, auch ziemlich viel Windangriffsfläche und der schaukelt ganz schön, wenn dann der Wind pfeift und du liegst da in deinem Bett und denkst dir, das ist mein Safe Space, alles ist gut. Das ist mein Safe Space, alles ist gut. Also ich hatte viele schlaflose Nächte in diesem Van, wo ich gemerkt habe, dass ich mich dann irgendwie ablenken musste mit Video schauen oder Buch lesen, weil mein Hirn einfach nicht aufgehört hat, mir Gedankenbilder zu projizieren. Und das war sicher eine der Erkenntnisse, dass ich ganz viele Jahre nicht innegehalten habe, um die innere Stimme mal nicht nur laut werden zu lassen, sondern überhaupt mal wahrzunehmen. Mhm. Und dadurch kam die dann geballt raus, wie ich plötzlich ganz viel Stille hatte. Mhm. Und das habe ich für mich gelernt und mache seitdem auch anders, dass ich eben nicht mehr nur Chaka Chaka Balla Balla Vollgas. Wer mich kennt, ist halt so dieses, oh, der Nick, der ist so aufgeweckt und so energetisch und so immer da und irgendwie oft gute Laune, meistens zumindest. Und Ding und so, wie kann das sein? Was nimmt der? Mhm. Erstens, ich nehme gar nichts. Und zweitens, also das ist angeboren, wie Obelix in den Zaubertrank gefallen ist, war es halt bei mir das Ladegerät oder weiß nicht. Und auf der anderen Seite gibt es auch bewusst Momente, wo ich jetzt mittlerweile spüre, oh, da brauche ich gerade was anderes und dann nehme ich mich auch raus und schalte nicht nur einen Gang zurück, sondern in den Leerlauf oder trete auf die Bremse und setze mich hin, bevor das Leben mir einen Felsbrocken auf die Straße wirft und ich automatisch stehen bleiben muss.
Mhm. Genau. Ja, super schön. Aber das ist auch spannend, das habe ich jetzt auch so krass noch nicht gehört. Das heißt, dass bei deinem Leben war so laut... Und du hast nichts mehr gehört, das kenne ich, das habe ich schon von vielen auch gehört. Aber wirklich, den Moment, wo es leise wurde, wurde es dann ganz laut in dir. Ganz
ich höre mich so. Das erste Mal das so sagen, aber ja, so fühlt es sich irgendwie stimmig an. Ja.
Mhm. Oder meinst du, dein Außen, es war schon vorher laut in dir und dein Außen war nur noch lauter?
Could be.
Und ja, du hast es deswegen nicht gehört. Ne?
Könnte definitiv sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir eben zu viel haben von allem aktuell und zu viel auch Lärm und Ablenkungsmöglichkeiten und sich die meisten Menschen in ihrem Überlebens... Achtung, Triggerwarnung, also wenn es dich triggert, dann ist das, weil es bei dir etwas auslöst da draußen, wenn du gerade zuhörst und nicht, weil ich jetzt der böse Onkel bin hier. Ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern ich kann nur aus meiner Brille und Erfahrung von meinen mittlerweile 35 Lebensjahren erzählen, was so bei mir gekommen ist. Und wenn es mit dir was macht, dann in diesem Fall nicht Entschuldigung, sondern gern geschehen.
Ja, Trigger sind das Beste. Das ist eine Spielwiese, um sich kennenzulernen.
Definitiv.
Da darf man Danke sagen, wenn einer kommt.
Ja, definitiv. Also da habe ich einfach für mich erfahren, ich habe es, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Ich habe für mich erfahren, dass ich diese Ruhe brauche, weil in der Regeneration lernt der Körper, nicht im Training. Und in der Ruhe liegt die Kraft und lauter so tolle Sätze, die uns unsere Großeltern oder Eltern vielleicht auch mitgegeben haben, da steckt so viel Wahres drin, wenn wir mal an die Essenz dieser Worte kommen. Und dafür dürfen wir aber tiefer graben. Und tiefer graben braucht Zeit. Mhm. Und die dürfen wir uns nehmen, damit wir auch mal dazu kommen und nicht nur oberflächlich mit so einem Pflug quasi über den Acker fahren und halt so die erste Erdschicht ein bisschen ankratzen.
Ja, vor allem, was macht man, wenn du mit dem Pflug über den Acker fährst? Dann machst du das, was dir gesagt wird, was du machen sollst. Und ich habe das ja auch lernen dürfen, ne? Dass die innere Stimme teilweise ganz andere Sachen sagt. Ne? Und wenn man aber so laut ist da mit seinem Traktor und dem Pflug, hörst du das halt nicht, ne? Was es eigentlich für dich ist. Ja? Dass du ein ganz anderes Feld eigentlich beackern sollst und gar nicht da, wo du gerade vielleicht stehst.
Richtig schön das Bild weitergesponnen. Danke dafür. Richtig gut. Hat mich gerade sehr abgeholt. Ja. Und ich bin dann in Portugal hängen geblieben, habe dann dort jemanden kennengelernt, bin deswegen da auch dann länger geblieben als eigentlich gedacht, habe den Van verkauft gehabt, wir haben irgendwie eine gemeinsame Lebensbasis aufgebaut. Ich hatte dann noch 6 Monate verlängert mit einer anderen Ausbildung, habe einen Diplom-Mentaltrainer gemacht in einem Fernstudium. Das war super intensiv und sehr, sehr bereichernd, tolle Menschen kennengelernt, alles im digitalen Rahmen. Und die Beziehung hat dann offenbar ihren Lernzweck für mich erfüllt gehabt. Das hat sich dann sehr schnell abgezeichnet, dass das nicht wirklich rasend viel Gemeinsamkeiten hat, die eben ein stabiles Fundament bilden. Und bin dann letztes Jahr im Sommer nach Österreich zurückgekommen. Da war meine Wiener Wohnung schon rückgestellt an den Vermieter und aufgelöst. Und ich bin dann einfach mal bei meinen Eltern wieder untergekommen. Die haben gesagt, Nick, du bist ein erwachsener Mann, jetzt machen wir eine WG. Also wir machen eine Wohngemeinschaft und du bist ja eh dauernd unterwegs und arbeitest remote. Also das bisschen, was du da bist, bevor du dir jetzt eine Wohnung mietest, sau unnötig, wir haben ja genug Platz. Komm doch einfach her und wir machen eine 3-Erwachsenen-WG. Und das war nicht nur richtig schön zu wissen, dass Menschen da sind, die einen auch auffangen, in den Arm nehmen oder unterstützen, sondern vor allem, die einem auf Augenhöhe begegnen, obwohl ich ja immer der kleine Nick gewesen bin, der Sohn, ne? Da bin ich super dankbar dafür und auch Menschen wiederzusehen, die ich aufgrund der Distanz irgendwie in Wien nicht so regelmäßig sehen oder auch die Kontakte pflegen konnte und wieder alte Freundschaften oder Bekanntschaften aufleben zu lassen. Ich war dann sehr viel auch in Europa, respektive auch in Vietnam unterwegs. Also ich war gefühlte 5 Wochen zwischen August und Dezember in Wien tatsächlich und den Rest eigentlich auf Achse und habe das digitale Nomadentum-Probe gelebt und mal geschaut, wie sich das so anfühlt und bin jetzt seit Jahreswechsel wieder vermehrt da, war auch zwischendurch in Deutschland und nutze einfach die Gunst der Stunde, dass ich von überall aus arbeiten kann, sowohl in meiner selbstständigen Tätigkeit als auch in meinem Angestelltenjob.
Finde ich mega. Ach, das ist schön. Ja. Ach, Mensch. Ja. Aber Vietnam finde ich auch super. Das heißt aber, ja, du reist gar nicht auch.
Ja.
Damit. Ja, noch eine Gemeinsamkeit.
Ja, raus aus der geografischen und sozialen Komfortzone.
Ja.
Definitiv.
Ja, ja. Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass ich überlege, da nach Indien zu fahren, zu den heiligen Städten mitzufahren mit meiner Yoga-Klasse.
Respekt.
Oh. Ja. Warst du schon mal in Indien?
Nein, noch nicht. Meine Schwester war 3 Monate dort und hat dort gearbeitet auch. Vor vielen, vielen Jahren. Und die hat die war im wahrsten Sinne des Wortes begeistert davon. Ja.
Ja, also wir waren auch schon mit der Familie, das war aber ganz entspannt mit Fahrrad 10 Tage. So Delhi, Rundreise, Taj Mahal und sowas, ne? Also es war schon sehr cool, aber vor Indien hatte ich immer sehr viel Respekt. Ja, super spannend mit dir hier zu reden und echt, das eröffnet für irgendwie so ganz neue Türen, auch wieder anders zu denken, ne? Wenn du da so in deinem Trott bist und dann die Reisen und die Wechsel und sowas. Aber was hättest du jetzt noch so für einen konkreten Tipp an die ZuhörerInnen? Ne? Also wenn die so sitzen und denken, ach Mensch, irgendwie, das hört sich alles so spannend an. Und was hast du da für einen Tipp?
Also Nummer 1, was ich für mich beschlossen habe in meinem Leben ist, geht nicht, gibt's nicht. Ja. Das heißt, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja. Gründe, warum es nicht klappt, warum es gerade gar nicht geht. Und oftmals, und das hat eine Amerikanerin gesagt, ich weiß jetzt ihren Namen gerade nicht, aber die hat mich mit ihrer 5-Second-Rule, also 5-Sekunden-Regel, sehr in Bewegung gebracht, weil die gesagt hat, 5, 4, 3, 2, 1 und dann mach's oder dann sag's oder dann tu's. Weil diese Momente, diese Möglichkeit, einem Menschen zu sagen, dass du ihn lieb hast oder dass er heute besonders eine tolle Ausstrahlung hat, weil ihm die Farbe gut steht oder was auch immer, die gibt's dann nicht mehr. Und aus Angst davor, wenn nicht, vor Ablehnung, vor Zurückweisung, vor tun wir gewisse Sachen nicht oder sagen sie nicht oder lassen nicht mal zu, dass wir sie denken dürfen eigentlich und schieben das dann so weg und der Moment ist dann futsch. Und dann passiert, wenn sich das akkumuliert, dass wir über einen längeren Zeitraum irgendwann mal in Reue uns wiederfinden. Also in Reue, Dinge nicht gesagt, gemacht, erlebt, getan zu haben. Und ich habe für mich beschlossen, ich möchte gerne Geschichten schreiben, die ich später gerne erzähle. Also ich will mich nicht fragen, was wäre gewesen, wenn? Oder einmal bin ich fast einen Marathon gelaufen. Ich bin noch keinen gelaufen, by the way, aber steht auf einer möglichen Liste von mir, die ich noch, von Dingen, die ich noch gerne erleben möchte. Also mein konkreter Tipp wäre, und lass uns doch gemeinsam, wenn du Lust hast, Marianne, eine Sammlung machen an Ideen oder Inspirationsquellen in unserem Leben. Weil ich glaube, das eine ist zwar schön, dass ich hier, danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, einen Teil meiner Geschichte mit euch da draußen zu teilen. Gleichzeitig diese Frage nach dem konkreten Tipp fände ich gut, dass wir vielleicht einfach mal zusammen sammeln oder aufzeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten, sich inspirieren, also sprich begeistern zu lassen und mit dieser Begeisterung dann angesteckterweise ins Tun zu kommen.
Ja, finde ich spannend. Fangen wir an.
Definitiv für mich eine der kostengünstigsten und einfachsten Hebel für Inspiration, Bücher.
Ja. Soll ich jetzt weitermachen, wenn wir abwechselnd machen?
Ja, super gerne,
also
wenn du
für mich ist es ganz klar, mal hinschauen, Platz schaffen im Leben, diese Freiräume, von denen du erzählt hast.
Super
weil wir
schön.
Können alle Platz schaffen, alle. Ne? Jeder kann das. Ne? Also das ist wirklich so, das muss ja gar nicht, weiß ich nicht, gleich jeden Tag ein paar Stunden sein, aber das kann kurz sein. Und wenn dieser Platz da ist und man diese Stimme dann auch wieder anfängt zu hören, hinschauen, rausgehen in die Welt und hinschauen, weil die Sachen kommen dann sowieso zu einem. Das sind so meine Erfahrungswerte. Es kommt dann eh zu mir. Ne? Und dann sehe ich Sachen und denke so, ja, ach, das probiere ich jetzt mal aus.
Ja. Super schön, dass du es ansprichst. Dieses Platz machen, nämlich nicht nur mal irgendwie nicht noch mehr Stauraum und noch einen Schrank irgendwo reinstellen, damit ich noch mehr Zeug horten kann, sondern irgendwie Platz schaffen, nicht nur in dem Kontext, sondern auch Platz für sich selbst. Also du hast es in einem unserer Vorgespräche gesagt, auch mal Nein sagen lernen. Dieses vermeintliche Nein zu anderen ist immer ein Ja zu uns selbst.
Absolut.
Und dass wir uns selber, das ist nicht egozentrisch oder irgendwie blöd oder doof, wenn wir sind unsere wichtigste Aktie in unserem Lebensunternehmen, wenn wir so wollen. Oder wir sind die Spielfigur. Wir haben nur uns. Also am Ende des Tages sind wir. Mhm. Und wenn wir dafür sorgen, dass uns gut geht, dann können wir allen anderen Menschen rundherum auch einen Beitrag leisten, dass es denen besser geht.
Ja.
Umgekehrt, und das sagt es ja im Flugzeug immer, ne? Also
ja, genau.
Setzen Sie sich zuerst
erst
die Maske
auf
über Mund und Nase und helfen dann anderen Mitreisenden und nicht Luft anhalten, allen anderen die Maske aufsetzen und dabei selber ersticken.
Und das, finde ich, ist schon wieder auch noch ein Inspirationspunkt. Reisen.
Oh yes.
So auf Reisen, wirklich da nicht irgendwie in das All-Inclusive-Hotel und dann da bleiben, sondern rausgehen und schauen und aufnehmen, wahrnehmen, mit vielleicht sogar Menschen ins Gespräch kommen. Ne?
Und das wäre ein Punkt gewesen, danke.
Jetzt habe ich ihn die weggenommen.
Nein, ist gut. Die Bälle fliegen hier hin und her, wie so bei so einem guten Tennisspiel. Mit Menschen ins Gespräch gehen, also wirklich nämlich zuhören lernen.
Ja.
Und du hast mir hier heute die Möglichkeit gegeben, viel zu erzählen. Mhm. Und ich danke dir sehr dafür, dass du das gemacht hast, weil du so eine angenehme Atmosphäre in diesem Podcast, in diesem Format hier schaffst, dass ich mich so wohlfühle, dass es dann auch aus mir raussprudelt und ich wieder dem, was ich auch mehr und mehr in den Fokus rücke, wenn ich Gastgeber bin, zum Beispiel in meinem Format, dann eben Fragen zu stellen und nicht nur zu erzählen, weil es gibt ja einen Grund, warum wir zwei Ohren haben und nur einen Mund.
Aber ist dir auch schon aufgefallen, dass du mit dem Podcast anfängst, besser, aktiver zuzuhören?
Ja.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ich wirklich lerne, anders zuzuhören. Was ich auch wieder total cool finde, was auch so ein Side-Effekt war vom Podcast.
Definitiv. Ansonsten Natur, fände ich noch, ist eine Inspirationsquelle, weil wir haben in der von Menschen geschaffenen Umwelt haben wir gerade Linien. Jetzt haben wir festgestellt, Marianne, du und ich, unser Lebensweg war nicht sehr gerade. Und in der Natur, such mal eine gerade Linie in der Natur. Viel Erfolg. Also nicht mal die Skyline oder die Horizontlinie ist wirklich gerade, wenn wir da hineinzoomen. Ein Baum hat nicht eine gerade Linie, sondern das sind dann so Astlöcher oder irgendwelche Verwurzelungen, die es nicht ganz gerade machen. Also die Natur ist so, wie sie ist. Und das Gerade, das hat der Mensch in die Natur gebaut. Und deswegen kann Natur definitiv Inspiration sein, nicht nur für Architekten und Architektinnen, sondern für uns Menschen.
Weißt du, was die Natur noch macht? die Fülle. Es zeigt dir die Fülle. Versuch mal die Blätter, geh mal in den Wald und zähl mal Blätter. Schaffst du nicht.
Viel Spaß. Ja? Top, die Wette gilt. Ja,
genau, es gibt einen Preis, wer es geschafft hat. Nein. Und das andere ist auch zu sehen. Ich meine, das hat jetzt auch meine Yoga-Lehrerin am Wochenende gesagt. Wie unfassbar, was für ein Wunder ist es. Nimm einen Samen von einer Blume und daraus entsteht so eine krasse Blume. Wie kann das sein? Und das ist die Natur. Im Winter stirbt sie und im Frühling wird sie wiedergeboren. Das sind auch in unserem Leben alles Phasen. Und wenn man das mal so versteht, und das kann man verstehen, wenn man regelmäßig in den Wald geht. Wenn du zu allen Jahreszeiten in den Wald gehst und siehst es im Frühling wieder sprießen, im Sommer steht es in der Kraft, im Herbst fängt es wieder an zu welken oder Blätter sich zu verfärben und im Winter ist es dann wieder tot, gestorben. Ah, und das ist halt so unser Leben und das finde ich halt auch total inspirierend.
Ja, wie König der Löwen sagen würde, it's the circle of life.
Ja, oder so, genau. Ne? Ja. Genau.
Ich möchte einfach, ich nehme das jetzt mal hier selbst in die Hand, ich möchte Danke sagen, nämlich nicht nur Danke, dass du bist, sondern Danke, dass du dieses Format hier geschaffen hast, dass du dich getraut hast, damals aus deiner Komfortzone zu rücken und diesen Podcast zu starten. Und vor allem auch Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier heute mit dir live, das ist nochmal für mich auch eine ganz besondere und andere Erfahrung, die mir noch lange in Erinnerung bleiben wird, hier zu reden, off-air schon davor und vielleicht auch noch ein bisschen danach und jetzt hier on-air. Und ich hoffe, dass du da draußen für dich die ein oder andere Inspirationsquelle jetzt zum Schluss nochmal in der Zusammenfassung war es gar nicht, sondern in einer ersten Ideensammlung mitnehmen kannst oder aus unseren Erzählungen und Geschichten für dich mitnehmen konntest. Wenn es nur die eine Sache ist, dann dass das Leben da draußen stattfindet und du auch rausgehen darfst und einfach offen sein für Dinge, die kommen, weil die kommen dann, wenn sie für dich bereit sind und für dich auch irgendwas bezwecken sollen. Mhm. Also verschließ dich nicht, sondern sei offen, geh hinaus und leb das Leben. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens.
Oh, wie schön. Vielen Dank. Und ich danke dir wirklich vom Herzen, dass du die Zeit genommen hast, zu mir gekommen bist und deine Gedanken geteilt hast. Danke dir.
Alles Liebe an euch da draußen, alles Liebe Marianne und bis ganz bald.
Danke. Noch eine kleine Ankündigung. Im Juli und August wird es meinen Podcast nur alle 2 Wochen geben, weil ich relativ viel unterwegs bin. Und falls es dich auch noch interessiert, Indien habe ich mittlerweile schon vor Wochen gebucht. Das Gespräch haben wir schon im April aufgenommen. Und ich freue mich wahnsinnig. Ende Oktober geht es dann fast 3 Wochen weg. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir ein paar Sternchen schenkst, ihn deinen Freundinnen empfiehlst. Nur so kann ich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.